herzlich willkommen am zweiten Abend der Easterhack 23 zu einem Talk, den ihr mit ein wenig Ambiguitätstoleranz als den zweiten Talk in der Bahnreihe des heutigen Abends sehen könnt. Als Wiener schaue ich ja sehr neidisch auf Koblenz, weil die haben eine funktionierende urbane Seilbahninfrastruktur, etwas, was bei uns politisch gefordert, aber noch nicht umgesetzt wurde. Und eigentlich ein total modernes und schickes Thema, ne, das eigentlich wenig Beachtung findet. Hier, um uns ein bisschen mehr über dieses wunderbare technologische Wunder zu erzählen, sind Tim, Tina und Vanessa. Bitte begrüßt mit einem großen Applaus für den Talk. Warum sind hier überall Seile, Seilbahntechnik für Nerds?
Ja, herzlichen Dank, Lyra, für die Einführung. Genau, wer in Koblenz schon mal am Rhein entlang gegangen ist, hat sich vielleicht schon gefragt, ja, warum hängen hier eigentlich Seile rum? Wir hatten schon andere Talks mit dem Thema, da hat es einen etwas anderen Inhalt. Wir wollen heute kein Eisenbahntalk machen, aber haben euch hoffentlich eine gute Alternative mitgebracht. Genau, und bevor wir loslegen, möchten wir euch noch auf den gastronomischen Service dieses Talks aufmerksam machen, der in Kürze beginnen wird. Genau. Und wer sind wir? Was haben wir mit Seilbahn zu tun? Ja, also ich bin Tim Tina, Pronomen Daydam, meistens irgendwo in den Alpen oder am Bodensee anzutreffen. Ich wollte mal Seilbahn bauen, jetzt sind es doch leider Züge geworden oder vielleicht auch zum Glück, wer weiß. Und als Kind habe ich zu viel Zeit in der Dorfbahn von Safhaus verbracht.
Ja, danke schön. Ich bin Vanessa, mein Nickname ist Margau, Pronomen sie. Ich lebe in Karlsruhe, da hat es jetzt im Moment auch nicht so richtig viel Seilbahn. Ansonsten, ich tue Dinge mit Netzwerk, IT-Infrastruktur in Zügen normalerweise. Ich habe irgendwie mich im Skiurlaub schon mit 6 Jahren viel mehr für die Technik in der Mittelstation der Brandstadelbahn interessiert als fürs Skifahren. Und irgendwie dachte ich, da muss man dann doch irgendwie mit einem Chaos-Event kann man mal das ein oder andere erzählen. Ich habe mir meinen Bilderordner gegraben, vor vielen Jahren in Koblenz, genau genommen 2011. Ich hatte gerade meine erste Kamera, habe ich dieses Bild gemacht. Also unten schön so ein Zug der 425, oben gerade die brandneue Buga-Seilbahn. Ein paar Jahre später wieder in Koblenz. Was würde sich besser anbieten, als über Seilbahn zu reden? Ja, die erste Frage ist aber, wie kam es eigentlich zu Seilbahn? Wir kennen ja überall im Chaos, wir haben diese Bahn-Nerds. Wir sind hier im Bahntrack für die Bahn-Nerds. Bahn-Nerds finden eigentlich überall interessante Infrastruktur. Außer in der Bodenseeregion, da gibt es nicht viel mehr außer das, also so vereinzelte Regio-Shuttles, die dann versuchen, die Leute in Ulm zu ihrem verfassten Anschluss zu bringen. Aber man hat sich was ausgedacht, man braucht einen eigenen Bahntyp, nämlich die Seilbahn aus Vorarlberg. Mitten in Vorarlberg, fast direkt am Bodensee in Wolfurt, ist quasi die Hauptstadt der Seilbahnwelt, damit auch die Bahnnerds rund um den Bodensee etwas für sie haben. Und darüber soll es heute gehen. Wofür brauchen wir eigentlich Seilbahn, Tina?
Es gibt da als Bahnnetz ein ganz einfaches Problem. Unsere Bahnstrecke ist zu steil. Wir kommen da den Berg nicht hoch. Also, was ist unsere Lösung dafür, wenn die Bahnstrecke zu steil ist? Ja, wir hängen ein Seil an den Zug ran, ziehen den Berg rauf und schon haben wir unseren ersten Seilbahntyp, nämlich eine Standseilbahn. Das ist erstmal ein relativ einfaches System. Wir haben oben einen Motor, der zieht ein Seil den Berg herauf, damit den Wagen. Wenn wir das Ganze jetzt effizienter machen wollen, dann bauen wir gleich auf der anderen Seite an den Seil auch noch einen Wagen dran. Dann gleichen nämlich die Gewichte voneinander aus. Der talfahrende Zug zieht den bergfahrenden Zug quasi mit nach oben. Und da kommen wir auch direkt zu einem interessanten Gleisstück, was es gibt. Nämlich diese beiden Wagen müssen sich irgendwo begegnen. Und dadurch, dass die an dem gleichen Seil hängen, sind die mechanisch miteinander synchronisiert. Das heißt, sie werden sich immer an der gleichen Stelle begegnen. Und das sieht man quasi hier auf dieser Grafik ganz schön. Wir haben hier oben ein einzelnes Gleis und das verteilt sich dann in ein linkes und ein rechtes Gleis. Allerdings hat so eine Seilbahn keinen Fahrdienstleiter, wie das eine normale Eisenbahnstrecke hätte. Und stattdessen ist das eine rein mechanische Lösung, weil wir wissen ja, wir haben in unserem System immer nur diese zwei Wagen, die auf- und abfahren. Und mehr wird da nicht kommen und diese beiden Wegen werden sich auch nur an einer Stelle jemals begegnen. Deswegen gibt es ein System, es nennt sich die Abtsche Weiche. quasi die eine Schiene, ganz links, da läuft ein Rad mit zwei Radkränzen. Dadurch kann dieses Rad nur auf die links äußerste Schiene ausweichen. Und dafür hat das andere Rad quasi gar keinen Radkranz und kann dann flexibel hin und her schwingen. Das heißt, der eine Wagen wird immer nach links ausweichen. Und dann haben wir das gleiche im Prinzip auf der rechten Seite nochmal mit wieder zwei Radkränzen. Der rechte Wagen wird immer nach rechts ausweichen, egal ob er nach oben oder nach unten fährt. Und dadurch können sich diese beiden Wegen nicht begegnen. Also sie werden nicht miteinander kollidieren. Und wenn wir uns jetzt keinen zweiten Wagen erlauben wollen, dann gibt es noch die Alternative, dass wir zum Beispiel einfach einen Wassertank haben, der dann von oben mit Quellwasser gefüllt wird und quasi so den anderen Wagen nach oben umzieht. Dann brauchen wir kein zweites Fahrzeug, kann ein Gegengewicht bauen. Man kann das mit auch rein elektrisch machen mit einer Winde, dass man eben ins Netz zurückspeist. Aber in der Regel ist das die eleganteste Lösung, um dieses Gegengewichtsproblem zu lösen. So, dann haben wir aber das nächste Problem. Jetzt ist da ein Tal im Weg und da wollen wir keine Brücke, kein Viadukt durchbauen.
Also auf gut Deutsch, es geht einfach nicht mehr, da noch Schienen hinzulegen. Was machen wir also? Wir ersetzen die Schienen oder die Fahrbahn einfach durch ein weiteres Seil und haben die sogenannte klassische Pendelbahn, auch ATW, Aerial Tramway, da hört man schon, wo es herkommt, genau, letztendlich gebaut. Wie funktioniert so eine ATW, so eine Pendelbahn? Ist im Prinzip relativ simpel. Wir haben hier so ein Laufwerk. Das ist jetzt ein Bild der Dachstein-Gletscherbahn. Man sieht hier oben ein Seil, auf dem das ganze Ding fährt, also quasi unsere Fahrbahn, ein paar Rollen, das sogenannte Laufwerk und unten ein Seil, was das Ganze zieht. Also relativ simples System und das Ganze pendelt dann auf dieser Spur von oben bis unten, wie es auch so eine Pendelbahn machen würde. Das ist dann ein anderes Beispiel, wie dieselbe Bahn aussieht, wenn man sich das von oben betrachtet. Man sieht hier schön quasi die zwei Seile durchhängen, oben immer das Tragseil, unten das Zugseil, was dann die Bahn fährt auf dem oberen Seil und wird vom unteren Seil gezogen. Das ist eigentlich ein sehr verbreiteter Bahntyp. Eine spezielle Bahn haben wir uns mal rausgesucht, die wir euch gerne zeigen würden. Die sogenannte 85 ATW Stechelberg-Mürren, die ist relativ neu und das ist die steilste Pendelbahn der Welt. 85 ATW heißt in dem Fall einfach, dass 85 Personen in die Kabine reinpassen. Das Ganze schaut dann so aus. Ihr seht hier auf der linken Seite des Bildes den Wasserfall. Wir stehen gerade in der Talstation und schauen in die Richtung, in der die Bahn fährt. Man weiß ja normalerweise Wasser, so ein Wasser versucht senkrecht nach unten zu fallen. Man kann sich so ungefähr vorstellen, in welchem Winkel man da schaut. Man fährt also quasi aus dem Dach der Talstation raus. Hier sieht man dann die Begegnung beider Kabinen, wie sie aneinander vorbeifahren. Man kann wirklich hier diesen Winkel sehr, sehr gut erahnen, indem man da über diese Felswand im Prinzip hochfährt. Man erkennt auch, wie lange der Abstand des Seilbahngehänges zur Kabine sein muss, damit die Kabine dann nicht mit dem Seil kollidiert. Aber hier sieht man, man kann nicht einfach nur simple Standseilbahnen ersetzen, sondern man kann richtig, richtig anspruchsvolles Gelände mit dieser Technologie wirklich überwinden.
Genau. Das heißt, wir haben die erste Sache gelernt. Wir unterscheiden zwischen Standseilbahnen, die in der Regel dauerhaft den Boden berühren. Es gibt noch einen Edge Case, den behandeln wir später. Und Luftseilbahnen, die das Ganze quasi in der Luft machen. So, jetzt haben wir aber das Problem, da haben wir zwei Fahrzeuge. Die werden immer pendeln und die werden also mindestens eine Fahrtdauer der ganzen Strecke brauchen, bis die nächsten Fahrgäste abfahren können. Von der Station. Das können wir besser. Wir können nämlich auch einfach kontinuierlich an einem Seil Leute befördern. Die einfachste Art davon ist, das an einem Schlepplift zu machen. Das bedeutet also, die Fahrgäste, Seilbahnen sind meistens ein Wintersportding, in dem Fall die Fahrgäste stehen auf Ski, es gibt es auch für Mountainbiker tatsächlich, und werden an einem Seil quasi nach oben befördert. Und dann kann man eben alle paar Sekunden kann man so einen neuen Haken quasi an das Seil hängen und dann kann wieder jemand hochfahren und wenn nicht viel los ist, dann hat man quasi keine Wartezeiten.
Mir ist übrigens wichtig zu erwähnen, dass das ein Bild aus dem Sauerland ist, also nicht aus den Alpen, sondern aus Nordrhein-Westfalen. Da gibt es auch sowas wie Hügel.
Aber schön, dass du Hügel sagst und nicht Berge, sonst hätten wir jetzt hier einen Streit. Ja, man muss damit aber nicht bergauf fahren. In Ischgl kann man auch mit einem Schlepplift bergab fahren, was bei dem üblichen Pegel der dortigen Skigäste meistens zu belustigenden Situationen führt.
Genau, wenn man hier drauf achtet, Ischgl schreibt üblicherweise unten links die Höhe der Talstation und oben rechts die Höhe der Bergstation hin. Mhm. Gibt es eigentlich wissenschaftliche Untersuchungen über den üblichen Pegel auf Ischgl Talabfahrten? Egal, lassen wir das.
Ja, das ist vielleicht ein paar Promille verschoben dort. Passiert. Genau, das heißt, wir unterscheiden jetzt zwischen Pendelbahnen, die hin und her fahren auf der gleichen Spur, und Umlaufbahnen.
Genau. Und Pendelbahn ist, wir hatten es eben schon, Pendelei. Fahrbetriebsmittel ist hier in dem Fall einfach, wie wir bezeichnen, was hängt dran. Ist es ein Sessel, ist es eine Gondel, ist es irgendeine andere Kabine, ist es ein Korb oder was auch immer. Umlaufbahn, das Ganze fährt im Kreis. Ziehen lassen ist jetzt vielleicht nicht immer das Angenehmste. Es ist kalt, irgendwie die Trasse könnte sehr steil sein. Ich will vielleicht auch mehr Menschen als so hintereinander in der Schlange in so einen Schlepplift passen, transportieren. Dementsprechend habe ich den Sessellift. Wir fangen erstmal mit den sogenannten fixgeklemmten Sesselliften an. CLF, Chairlift Fixed Grip, heißt die Abkürzung. Die werden mit der Zeit immer besser, keine Sorge. Genau, das ist eigentlich überwiegend in Skigebieten eingesetzt, früher auch so für Aussichtspunkte etc., eher ungeeignet für ein breites Publikum, weil man hat im Prinzip so eine sehr simple Umlenkscheibe und man hat so irgendwie im Prinzip ans Seil gehängte Sessel, wo man direkt ein- und aussteigen muss. Da wird nichts langsamer, alles Seilgeschwindigkeit. Mit dem Kinderwagen kommt sich da halt einfach schwer hoch. Das ist wirklich was primär für die Skifahrer und so vereinzelte Ausflugsbahnen. Ist im Prinzip sehr simpel. Wir hängen diese Sessel, die fix an den Seil. Die Menschen steigen einfach während der Fahrt ein und aus. Das ist dann auch der Punkt, wie schnell kann ich maximal fahren. Ich kann maximal fahren, so schnell wie die Menschen noch rein und rauskommen, ohne dass es da unschöne Vorfälle gibt. So, die übliche Größen sind 1, 2, 3 oder 4 Plätze pro Sessel. Größer, also 6 Stück gibt es vereinzelt, aber das wird dann schon schwierig, das einfach praktisch hinzukriegen, sodass der durchschnittliche Skifahrer es auch noch schafft, rein und vor allen Dingen wieder rauszukommen, ohne dass sich da unschöne Haufen bilden an den Ausstiegen. Von daher, ja, lasst mal es bei den Vierern sein. Also, was hat man jetzt aber eigentlich früher gemacht, wenn man skalieren musste? Man hat einfach in die Breite skaliert und das ist auch eine sehr schöne Anlage, die es leider nicht mehr gibt. Also ich bin die als Kind sehr, sehr oft gefahren. Man sieht, die ist sehr kalt. Was hat man hier einfach gemacht? Man hat sich gedacht, gut, Vierer ist das Maximum, was geht. Mit Vierern kriege ich schon recht viele Leute weg. Ich baue einfach zwei nebeneinander. So ein Vierer-Sessellift ist sehr kalt, bewegt sich sehr langsam. Das kann man hier unschwer erkennen in diesem Bild. Das ist derselbe Lift nochmal bei besserem Wetter. Und was man hier einfach sieht, ich habe hier zwei fix geklemmte Vierer-Sessellifte. Da ist irgendwie nicht viel Technik dahinter. Die laufen einfach mit ihrem 1, 2 Meter pro Sekunde da den Berg hoch und hat die einfach zwei nebeneinander an dieselben Stützen und so weiter geschraubt und kriegt da jetzt in großer Anzahl Skifahrer den Berg hoch.
Genau. Jetzt haben wir aber das Problem, wir haben gerade gesagt, Sessel sind jetzt nicht unbedingt ideal für Fußgänger und sie sind auch nicht besonders barrierefrei oder sonst irgendetwas. Bei schlechtem Wetter hat man da auch wenig Spaß mit. Wir wollen also lieber geschlossene Kabinen, wo man sich gemütlich hinsetzen kann. Das Problem ist, beim Sessellift kann man ja quasi langsam reinrutschen und man selber rutscht ein bisschen und gleichzeitig bewegt sich auch der Sessel auf einen zu und dann hat man eine sehr niedrige Geschwindigkeit und alles bewegt sich quasi in die gleiche Richtung. Das geht jetzt schlecht bei einer Gondel, die eine seitliche Tür hat. Und deswegen hat man sich ein sehr kürztes Konstrukt ausgedacht, nämlich die Gruppenumlaufbahn oder Monocable Gondola Fixed Grip Passed, MGFP. Der ganze Spaß sieht dann so aus. Heißt, was sehen wir hier eigentlich? Wir haben die Gondeln immer gruppiert in kleinere Gruppen, die gerade so gemeinsam in eine Station passen. Und dann kann man die Gondeln einfach so am Seil lassen, die fahren hoch und wenn sie in der Station sind, dann hält die Bahn kurz an, die Leute steigen aus und dann kommen ja erstmal die nächsten paar hundert Meter, kommt keine Gondel mehr, die Bahn fährt weiter, die nächsten Gondeln kommen oben an und steigen wieder Leute ein oder aus. Genau, das Ganze ist natürlich dann auch etwas langsam, weil man häufig anhalten muss, aber es ist eben auch sehr kostengünstig, weil wir weder eine komplexe Stationstechnik brauchen, die uns die Gondeln verlangsamt, noch haben wir die Limitierung auf eine Pendelbahn. Wir können theoretisch unendlich viele Gruppen daran hängen. bis dann halt irgendwann die Bahn ewig stillstehen würde, weil die Gruppen zu groß werden.
Gut, wir haben jetzt schon über viele Bahntypen gesprochen. Wir dachten, wir sollten an der Stelle vielleicht erstmal über Seile reden. Was gibt es eigentlich für Seile? Was ist das eigentlich? Ist alles Stahlseile, aber da haben wir auch verschiedene Typen Seile, die eigentlich ganz interessant sind. Das erste sind erstmal die Tragseile. Die sind immer statisch, die bewegen sich nicht. Das ist quasi unsere Fahrbahn, unser Gleis. Und die sind verschlossen, nennt man das. Also sind auf außen glatt, damit da so eine Rolle gut drauf langfahren kann. Dann haben wir die Zugseile, das sind die beweglichen Seile, die quasi etwas den Berg hoch oder runter oder auch in der Fläche oder beim Fall von Schlepplift, naja gut, kommen wir gleich zu, oder unten ziehen, aber eben das, was irgendwie die Kabine, die Sessel etc. Zieht, ohne sie dabei zu tragen. Und jetzt haben wir schon viele Fälle gesehen, wo es nur ein Seil gibt. Das sind dann die sogenannten Förderseile. Die machen beides gleichzeitig. Die bewegen sich, die tragen aber gleichzeitig auch das Fahrbetriebsmittel, also den Sessel oder die Gondel in der Höhe. Also gleichzeitiger Antrieb und ja, tragen. Genau. Wir haben mal so ein Bild mitgebracht von so einem aufgeschnittenen Tragseil. In dem Fall ist das von der Schauinslandbahn in Freiburg. Die machen übrigens eine super Technikführung sonntagnachmittags, wenn da hier mal jemand vorbeikommt. Hier sieht man recht gut einerseits das voll verschlossene Äußere, was ja wirklich eine sehr, sehr glatte Hülle gibt, dann das Innere des Seils und eine Faser. Weil so Tragseile sind hervorragend dafür gedacht oder dafür geeignet, wirklich auch Signale zu transportieren, indem man da noch so eine Glasfaser mit reinpatcht. Von Berg zu Talstation muss man keine separaten Kabel verlegen, etc. Klappt echt gut.
Das heißt, die Seilbahnbranche schafft etwas auf einen Berg zu bringen, was die deutsche Internetinfrastrukturbranche teilweise nicht mehr in Mittelstädte geschafft hat, lange Zeit. Und
ja, also wird tatsächlich sehr, sehr flächendeckend gemacht. So sieht das Ganze dann in der Station aus. Man sieht hier rechts, das ist quasi so ein großer Betonbock, hier unten auch mit diesen Schraubklemmen, an die das Tragseil wirklich fixiert ist, weil es soll sich ja nicht bewegen, es darf sich nicht bewegen. Hier auf dieser Spule hat man dann so ein bisschen Tragseilreserve drin und hier ist die SpliceboxDie Netzwerker von euch wird das bekannt vorkommen, dieses Gerät. Also hier geht dann letztendlich der Faserrest aus dem Tragseil rein. Irgendjemand wird da sich mal mit dem Splice-Gerät hier vorgesetzt haben. Und ja, da passiert dann der ganze Rest. Genau. So, jetzt haben wir hier ein Seil, was ein einfaches und ein Ende hat. Das ist relativ simpel. Oft brauchen wir Schleifen, also endlose Seile. Und das Splicen verstehen Seilbahnrentnerinnen nämlich was anderes, nämlich dieses schöne Verknoten hier. Das macht aus einem Seil mit zwei Enden ein endloses Seil, eine endlose sogenannte Zugseil- oder Förderseilschleife, damit ich dann wirklich auch ja, mit so einer Einseilumlaufbahn etc. im Kreis fahren kann. Genau. Also das ist im Prinzip einfach die Methodik, wie man dann so zwei Enden eines Seiles zu einem Endlosseil macht. Kann man sich auf YouTube auch recht gut anschauen, da gibt es einige Dokus zu. So, wir haben jetzt versucht, euch auch mal was zu zeigen, wie sieht eigentlich so ein Zugseil oder so ein Förderseil aus. Das ist das einzige Bild, was wir gefunden haben. Das ist eine von den beiden Personen, die gerade auf der Bühne steht, im Jahr 2010 in der im Kommandoraum der Seilbahn Compardel, der alten Seilbahn Compardel in Serfaus. Dementsprechend kann man vielleicht erahnen, wo das Interesse so ein bisschen herkommt. Genau, aber was wir da tatsächlich in der Hand haben, ist genau so ein Förderseil, in dem Fall der Seilbahn Compardel, wo dann die ganzen Gondeln dranhängen, was sowohl gleichzeitig antreibt als auch trägt.
Ja. Das Schöne an dem Bild ist, wir haben beide die gleiche Führung besucht, unabhängig voneinander. Also es könnten wirklich beide von uns sein.
Genau. Damit das Ganze aber funktioniert, ich muss so ein Seil auf Spannung halten. Beim Tragseil ist es wieder relativ einfach. Wir haben eben die Verankerung am Berg gesehen. Andere Seite, ich hänge Gewicht dran. Passt, ist auf Spannung. Bei einem Zugseil oder generell bei einem umlaufenden Seil ist es ein bisschen komplizierter, weil da brauche ich ja an beiden Seiten diese großen Seilscheiben. Und hier sieht man die große gelbe Seilscheibe. Ich hoffe, man kann die Maus erkennen. Ja, sollte man. Die große gelbe Seilscheibe, die ist auf so einem Schlitten montiert, der kann vor- und zurückfahren. Und hier drin kann man noch so einen Hydraulikzylinder erahnen und der sorgt letztendlich dafür, dass abhängig von der Temperatur etc. die Seilspannung immer richtig ist, damit das nicht durchhängt etc. Genau. Soweit kennen wir alles zu den Seilen. An dieser Stelle möchte ich noch mal kurz auf unseren gastronomischen Service aufmerksam machen. Genau. Wenn ihr Interesse habt, ihr wisst, wie das funktioniert. Genau, ihr seid nicht im Recording, wenn ihr entsprechend auf dieser Seite vorsichtig geht. Wir kommen auch gleich zur österreichischen Politik, dafür braucht man das.
Genau, aber erstmal ist die Frage, ja, geht denn das auch schneller? Also wir haben jetzt darüber geredet, wir können irgendwie so eine Gruppenbahn bauen und die irgendwie komisch anhalten und sowas, aber die meisten von euch haben das wahrscheinlich noch nie in der Praxis erlebt, weil es einfach zu langsam ist und man es eben nicht macht, weil dann würde man für 80 Euro oder 90 oder 100 den Skipass kaufen und die meiste Zeit darauf warten, dass die Seilbahn wieder anfährt. Oder dass man aus seinem fix geklemmten Sessellift nicht rauskommt.
Ich weiß gar nicht, in welchem Dorf du auf 100 Euro Skipasspreis kommst. Aber.
Wir fahren mal wieder in die Schweiz. genau, also wäre es doch irgendwie cool, wenn wir es jetzt schaffen würden, dass wir auf der Strecke schnell fahren können und dann in der Station aber so langsam, dass die Leute einsteigen können und sich auch nach 2 oder 3 Schunk auf der Skihütte immer noch sicher dort rein und raus begeben können. Die Lösung ist also, wir verkuppeln unsere Fahrbetriebsmittel, Sessel, Gondeln, das ist völlig egal, lösen sie quasi vom Seil ab, lassen sie langsamer fahren und kuppeln sie danach wieder auf das Seil drauf, damit sie weiterhin schneller fahren können. Und jetzt kommen wir zum riesigen Themenbereich kuppelbare Bahnen, was heutzutage also der Standard ist. Genau, das Herzstück einer solchen Anlage ist dann die Klemme. Das ist hier ein Bild aus dem Verkehrshaus der Schweiz. Die haben netterweise diese Klemmen mal so aufgestellt, dass man sie auch ein bisschen anfassen kann und ein bisschen schauen kann, wie das also funktioniert. Wir haben hier unser Seil. Das ist ein Förderseil wie vorher auch. Was jetzt neu ist, ist eben dieser große Hebel hier oben. Das heißt, hier in diesem Stab ist eine Feder drin. Eine Torsionsfeder, gibt es auch in anderen Bauformen mit Spiralfedern und so weiter. Genau, also dieser Hebel ist quasi wichtig, der betätigt nämlich die Kupplung quasi. Wenn er nach unten gedrückt wird, dann löst sich diese Kupplung hier an dem Seil und dann können wir die Gondel, den Sessel vom Seil herunternehmen. Das Gegenstück dazu, hier in einer Station drin, das heißt, hier unten versteckt verläuft das Seil. Von hier draußen kommt unsere Klemme herein und diese Leiste hier drückt dann in der Fahrt den Hebel nach unten. Dadurch wird die Gondel vom Seil gelöst und die wird dann hier von diesen Reifen, die man hier sieht, weiter in die Station hineingetrieben. Genau, hier sieht man das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive von außen. Hier kommt unser Seil rein. Dann ist hier drüben versteckt quasi die Kuppelschiene und das Seil wird dann hier nach unten weggeführt, geht in den Antriebsraum, in die Spannstation, je nachdem wie das eben örtlich aufgebaut ist. Und die Gondel fährt hier über die Reifen weiter und kann dann eben langsam zum Einstieg. Genau. Und damit gibt es hier dann eben auch in der Station diese Reifenförderer. Die können jetzt individuell geregelt werden, je nachdem wie man es braucht. Also am Anfang sind die recht schnell und dann werden sie kontinuierlich langsamer und man kann das auch elektrisch so einstellen, dass die irgendwann stehen bleiben, dann bleibt die Gondel also auch selber komplett stehen und man kann quasi völlig statisch einsteigen. Es wird gerne gemacht, wenn ein erhebliches Publikum das Seilbahn nicht so gewohnt ist, zu erwarten ist, also wenn es jetzt im städtischen Bereich ist, wenn damit zu rechnen ist, dass viele Familien mit Kinderwägen und so weiter da sind, weil da muss man nicht die ganze Bahn runterfahren, sondern dann kann man das eben quasi automatisch bei jeder Gondel machen und die restlichen bewegen sich weiter. Damit haben wir jetzt auch einen ziemlich großen Baukasten bekommen, was wir eigentlich machen können damit. Weil wir sind jetzt nicht mehr davon abhängig, dass die Gondel ständig dem Seil folgt, sondern wir können jetzt zum Beispiel zwischendrin einen weiteren Ein- und Ausstieg bauen. Weil wir können sie ja mitten auf der Strecke, können wir eine Station bauen, die Gondel vom Seil runternehmen, langsam ein- und aussteigen und wieder weiterfahren danach. Wir können theoretisch auch Abzweige bauen, indem wir einfach die Fahrbahn in der Station anders bauen und damit zum Beispiel auch das Garagieren ermöglichen oder dynamische Kapazitäten. Das heißt, wir haben irgendwo neben der Strecke noch eine große Lagerhalle und dort können wir die Gondeln zum Beispiel nachts reinfahren, damit sie nicht der Witterung ausgesetzt sind. Oder im Sommer fahren die Leute meistens nur einmal den Berg hoch und bleiben dann da oben, während sie im Winter 10 Minuten später wieder an der Talstation stehen. Das heißt, im Sommer brauchen wir wesentlich weniger Gondeln als im Winter und dann kann man entsprechend reagieren. Ja, so sieht zum Beispiel eine Garage aus. Sind die immer schön aufgereiht. Genau, also wir unterscheiden wieder. Fix geklemmte Bahn hatten wir bisher. Fahrbetriebsmittel sind immer am Seil. Die komplette Bahn hat dadurch die gleiche Geschwindigkeit. Und bei den kuppelbaren Bahnen brauchen wir das nicht mehr, können sie ablösen und dann eben damit rumspielen.
Genau, wir könnten damit auch endlich zu unserem Standardtyp kommen, den wir eigentlich alle vor Augen haben, wenn es um Seilbahn geht, die Einseilumlaufbahn, EOB oder MGD, Monocable Gondola Detachable, die klassische Gondelbahn. Das ist das, was man drunter versteht, sieht dann zum Beispiel so aus, findet man in den Alpen und auch sonst wo tausendfach. Ein ganz klassischer Kabinenbahn, hängt an einem Seil, irgendwie Achterkabinen, geht den Berg hoch etc. Gibt es quasi von der Stange, also die gibt es bei den üblichen Herstellern wirklich im Baukastenprinzip zu bauen. Ich weiß nicht, wie viele Wochen sie brauchen, so eine Bahn hochzuziehen, wenn die Fundamente da sind. Ich glaube nicht viel. Meistens 8er, 10er, 12er Gondeln. Früher gab es auch häufiger 4er, 6er Gondeln. Genau, und das ist so auch der Standardtyp für Zubringer in Skigebieten, aber auch so für Ganzjahresanwendungen, also zum Wandern oder in irgendwelchen Städten oder wenn irgendein Politiker Langeweile hat und in seiner Stadt auch eine Bahn will, da denkt man meistens an sowas. Auch wieder ein Bild aus meiner Jugend, klassischer Beispiel für Zubringer, die Brandstadelbahn in Schäffau. Da sieht man, man kommt jetzt hier unten aus dem Tal, hier in dem Fall sogar noch schön vernebelt und bringt die Leute hoch, einmal auf den Berg, damit sie quasi im Skigebiet landen, wo man dann auch hoffentlich beste Skibedingungen und so weiter hat. Kann man genauso im Sommer auch gut für Wanderungen etc. benutzen. Wie gesagt, wirklich der Wald- und Wiesenstandardtyp, wenn ich keine speziellen Anforderungen habe. Gibt es auch in einer anderen Variante, die sogenannte Zweiseilumlaufbahn. Die ist tatsächlich sogar eher früher zu finden gewesen als die Einseilumlaufbahn. Die sogenannte BGD, B-Cable Gondola Detachable. Die hat den einfachen Grund, so, man will das nicht mit dem Förderseil machen, sondern man will doch noch trennen in Tragseil, also quasi festes Seil, was das Gewicht trägt, und Zugseil, was einfach zieht. Man hat auch ein bisschen flexiblere Trasierung, man braucht nicht so viel Stützen. Das Ganze sieht dann so aus, das ist das Beispiel aus Oberstdorf, die neue Nebelhornbahn. Und hier sieht man, wenn man sich das genau anguckt, also einmal die Stützen sind ein bisschen größer und weiter auseinander. Und man hat hier oben dieses Tragseil, das ist fest, liegt fest auf. Da rollen die Kabinen drüber und unten drunter eben das Zugseil, was das Ganze zieht. Genau, das war es eigentlich schon. Ich habe jetzt quasi eine Kabine, die wird in der Station abgekuppelt, fertig.
Genau. Und jetzt haben wir über Kabinenbahnen geredet, die man kuppeln kann. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Sesselbahnen. Wobei eigentlich ist schon alles zu denen gesagt. Die funktionieren nämlich technisch genau gleich. Mit dem Unterschied, dass eben an diesem Gehänge unten dran dann statt einer Gondel ein Sessel hängt. Genau, das ist die Standardanlage, die man in Skigebieten baut, wenn man eben Skifahrer wirklich beschäftigen möchte den ganzen Tag. Könnt ihr den ganzen Tag auf- und abfahren. Und da man heutzutage ja gerne verwöhnt ist, gibt es das mittlerweile auch mit Wetterschutzhaube und mit Sitzheizung. Fahren dann also die, an dem Gehänge dran sind dann noch zwei Kontaktstreifen in der Station, dann wird dort geheizt und dann hat man einen warmen Hintern auf der Fahrt.
Tatsächlich sehr praktisch, wenn es so minus 10 Grad hat und windig ist, aber
ja. Dann gehen ja Leute aus den Alpen auch einfach nicht Skifahren. Genau, wir können das Ganze jetzt auch nutzen. Wir haben gesagt, wir können Mittelstationen bauen. Ist besonders lustig, wenn man mit dem Sessel dort ankommt und dann jemand vor einem schon in die Spur reinrutscht und auch noch mitfahren möchte, weil man einen nicht gesehen hat. Genau aus dem Grund gibt es das nicht so oft, aber theoretisch ist das eben möglich.
Genau. Wer eben in dem vorletzten Bild schon gut aufgepasst hat, hat links sowas gesehen. Es gibt auch die Kombibahn. Bei der Abkürzung, das ist alles sehr schön, wir sind jetzt mittlerweile bei CGD, Chairlift Gondola Detachable, also natürlich immer noch kuppelbar. Was machen die Kombibahnen? Man sieht es hier auf der linken Seite, es sieht auf den ersten Blick aus, als wäre es ein normaler Sessellift. So, wir haben hier einen einfahrenden Sessel, wir haben hier einen einfahrenden Sessel und wenn man da nochmal genau hinguckt, ist hier jetzt plötzlich eine Gondel dazwischen. Technisch ist es eigentlich relativ simpel, weil der Baukasten ist derselbe. Was ich dranhänge, ist quasi egal. Warum also nicht beides dranhängen? Ich hänge sowohl eine Gondel als auch eine Sessel dran und jeder kann quasi entscheiden, was er gerade braucht. So der typische Use Case ist, Skischulen oder Familien oder auch im Sommer für Wanderer sind Gondeln angenehmer. Da muss ich nicht aufpassen, dass das Kind irgendwie richtig sitzt und vielleicht rausfällt oder so, was im Sessel ja immer so ein bisschen kritischer ist. Deswegen biete ich einfach beides an. Ich habe in der Regel dann zwei Einstiege und zwei Ausstiege, eben einmal für die Skifahrer, die den Sessel nehmen wollen und einmal für die Wanderer oder Skifahrer mit abgeschnallten Skien, die eben mit der Gondel hoch wollen. Was es auch gibt, sind saisonale Unterschiede. Also in der einen Saison läuft es als Sessellift, zum Beispiel am Feldberg im Schwarzwald gibt es eine Bahn, die läuft im Winter als Sessellift und im Sommer als Gondelbahn für die Wanderer. Das ist so ein typischer Fall, der quasi auf derselben Physik sehr viel Flexibilität ermöglicht. Genau, damit haben wir eigentlich so die Standardtypen durch. Wir kommen zu ein paar interessanten Herausforderungen und Spezialfällen. So, was kann man noch alles aus diesen Baukasten, denen einen da so die Seilbahnwelt mit den Klemmen und so weiter bietet, bauen? Das erste Problem, was ich habe, ist Windanfälligkeit. Gerade so eine Einergondel, die ist sehr, sehr anfällig, wenn ich irgendwie in einem Bereich bin, wo ich Winde habe und wo ich insbesondere auch häufig starke Querwinde habe. Das System ist relativ schwingungsanfällig. Man kann sich schon vorstellen, ich hänge da so an einem Seil, so ganz so stabil ist das nicht. Besonders kritisch ist Wind quer zur Fahrtachse. Was mache ich also? Ich nehme mehr als ein Seil und mache die möglichst weit auseinander.
Genau. Die logische Lösung für dieses Problem ist natürlich ein Funitel. Völlig offensichtlich. Nein, also was ist ein Funitel? Das ist die Antwort auf das Problem, das halbe Dorf hängt von der Existenz der Seilbahn ab und wenn die keinen Umsatz macht, dann kann man den Laden zusperren.
Ihr merkt schon, wir haben ein österreichisches Tiroler Lieblingsdorf, aber...
Richtig, das gilt natürlich auch für während Corona, das kann man dann ruhig noch nebenbei verteilen, das ist gar kein Problem. Nein, also was haben wir jetzt hier wirklich? Wir haben wieder das gleiche Prinzip mit den Klemmen, wir haben sie aber zweimal. Also wir haben hier ein Seil und hier haben wir noch ein Seil und die Gondel ist zwischen diesen beiden Seilen eingeklemmt. Und das Problem, was wir vorher hatten, war ja, dass die Gondel und das gesamte System seitlich ausschwingen kann, wenn jetzt der Wind von der Seite kommt. In diesem Fall, wenn der Wind von der einen Seite kommt, werden diese beiden Seile aber das Ganze quasi ausgleichen, die Gondel halten und damit können wir statt bis ungefähr 50 Kilometer pro Stunde bis 100 oder 120 Kilometer pro Stunde Windgeschwindigkeit diese Bahn weiter betreiben. Genau, ist es ähnlich. Das Problem ist aber, diese Technik ist aufwendig, weil wir alles doppelt brauchen. Also hier sieht man das einmal für das Seil. Das übliche Prinzip ist, dass wir so ein Seil haben, was hier eine Schleife läuft. In einer Station wechselt dann das äußere Seil quasi auf das innere Seil, läuft wieder eine Schleife und geht danach wieder auf das äußere Seil. Man kann sich vorstellen, wenn dieses Seil die ganze Zeit so im Kreis läuft, dann ist das nicht gerade verschleißschonend. Diese Anlagen sind also als Seilmörder bekannt und dementsprechend kosten sie ziemlich viel im Unterhalt. Was man auch machen kann und was mir persönlich immer noch ein bisschen Sorge macht, obwohl es physikalisch eigentlich recht gut funktioniert ist, man kann auch einfach zwei Seile nehmen die einfach nur elektrisch miteinander synchronisieren. Das waren die ersten Anlagen und das Problem ist natürlich, wenn ein Seil schneller läuft als das andere, dann haben wir ganz schnell ein Problem, weil ja die Klemmen an der Gondel starr sind. Das heißt, es muss eben eine elektrische Synchronisation geben, die über die Frequenzen der Motoren funktioniert, dass es wirklich quasi physikalisch unmöglich ist, dass sie anders laufen. Dennoch hat man von diesem System wieder Abstand genommen. Genau. Hier sehen wir nochmal die Station. Hier sehen wir auch zum Beispiel die Reifenförderer innen und gleichzeitig auch hier außen. Also auch wieder alles doppelt ausgeführt, doppelter Wartungsaufwand und so weiter. Und das Rote hier ist eine Weiche. Die funktioniert in dem Fall so, dass die Gondel hier außen rumfährt, dann durch diese Reifen hier gehalten wird, sobald sie in dem roten Bereich ist. Und dann kann man diesen ganzen Bereich anheben, nach oben drehen, sodass quasi diese Ecke dann auf diese Ecke trifft. Und dann kann man die Gondel weiter rausfahren. entsprechend teuer und aufwendig wieder. Und wir können den ganzen Spaß auch noch als Pendelbahn bauen. Das ist ein Funifor, die gibt es noch seltener als Funitel. Und da haben wir das gleiche Prinzip, nur als Pendelbahn. Das heißt, wir haben hier wieder unsere zwei Tragseile, einmal hier und einmal hier. Und direkt darunter sieht man auch das Zugseil, was auch hier quasi doppelt gelegt ist. Also das gibt es hier drüben dann auch nochmal. Das wird dann hier oben drüber zurückgeführt. Und damit haben wir die gleiche Windstabilität auch bei einer, bei einer Pendelbahn hinbekommen. Trotzdem eher ein Edge Case.
Genau, jetzt habe ich vielleicht noch ein anderes Problem. Die Windstabilität haben wir gelöst, aber ich habe eine richtig anspruchsvolle Trassierung. Beispielsweise ein großes Tal von mehreren Kilometer Länge sogar dazwischen oder so ein Fluss wie den Rhein. Will aber mit hoher Kapazität, also quasi in einer Umlaufbahn darüber. Lange Strecke ohne Stütze und hoher Bodenabstand. Was mache ich? Ich baue eine sogenannte 3S-Bahn, die Tree-Cable Gondola Detachable. Hier haben wir ein Beispiel, wieder aus unserem Lieblingsdorf in Tirol. Ich weiß nicht, wieso die so viel Geld haben, tolle, moderne, total fancy Seilbahn da hinzubauen, aber scheinbar ist das der Fall. Genau, also hier sieht man, ich habe oben zwei Tragseile, dann ein Zugseil. Ich habe wieder ganz viele Kabinen, die sind etwas größer als bei einer Einseilumlaufbahn. Also da gehen bestimmt eine zweistellige Anzahl Leute rein und die laufen im Umlaufbetrieb. Also ich kann alle 10, 15, 20, 30 Sekunden so eine Kabine auf die Strecke schicken und kriege damit wirklich eine richtig hohe Kapazität hin. Genau, das ist gerade so für anspruchsvolles Gelände, Täler überspannen, ein sehr beliebter Fall. Das gibt es in Kanada, in Whistler gibt es eine so eine Bahn, die zwei Skigebiete verbindet. In Tirol, Kitzbühel gibt es eine Bahn, die so zwei Skigebietsteile verbindet. Das ist so der übliche Use Case dafür. So, jetzt waren wir aber immer gerade unterwegs.
Genau. Und Kurvenfahren ist doch trivial, oder? Nein, für Seilbahn ist es das überhaupt nicht. Das ist ja einer der absoluten Edge Cases, wie es doch geht. Also man muss immer so eine riesige Seilscheibe bauen. Das macht an dieser Stelle nur Sinn, weil das Ziel dieser Bahn ist, nicht Leute von A nach B zu befördern, sondern Leute möglichst lang in einem Safari-Gehege, in einem Tierpark hin und her zu fahren, dass sie die Tiere aus allen Richtungen einmal gesehen haben. Aber ohne diese riesige Konstruktion geht es grundsätzlich nicht. Oder zumindest nur ein paar wenige Grad. Aber warum ist das so schwierig? Weil die Klemme im Weg ist. Also bei allen Klemmen, die sich in letzter Zeit etabliert haben, ist es nämlich so, dass quasi an einer Seite dieser ganze Mechanismus ist. Egal, ob das jetzt fix geklemmt ist oder mit einem Kuppelhebel, an einer Seite ist dieser Mechanismus und auf dieser Seite kann dieses Fahrbetriebsmittel nicht gegen eine Seilscheibe gedrückt werden. In die andere Richtung geht die Kurve, aber eben ja, nur in eine Richtung. Und das ist ein Problem, weil man ja meistens auch mit der gleichen Bahn wieder zurückfahren möchte. Die Lösung sieht dann so aus, also recht übersichtlich das Ganze. Nein, also was haben wir hier? Eine Seilscheibe, an der der Schlepplift nach oben geht. Wir sehen hier, da hängen quasi die Leute dran mit ihren Scheren. Und die Spur, die wieder den Berg abgeht, führt hier hoch zu dieser anderen Seilscheibe, hier einmal rum und dann ist sie auch eine Kurve gefahren. Also das ist quasi das Prinzip, hier das Grüne einmal für die Bergfahrt und das Pinke für die Talfahrt. So, und jetzt habe ich gesagt, wir reden nicht mehr über Eisenbahn. Ist auch kein Problem. Erstens sind People Mover Gadgetbahn und zweitens, wir müssen das ja gar nicht mit Schienen bauen, wir können es ja auch mit einer Luftkissen bauen. Genau, das funktioniert zum Beispiel hier unten. Sehen wir also diese Luftkissen, auf denen so ein Wagen fährt. Aber das ist eigentlich für die Seilbahntechnik völlig egal. Was ist das Ziel von einem People Mover? Es ist eigentlich, zwei Orte miteinander zu verbinden. Und wenn wir jetzt normale Eisenbahnfahrzeuge dafür nehmen würden, müssten wir eine Zugsicherung bauen. Bei einer Standseilbahn haben wir gelernt, die Wagen sind mechanisch miteinander verkoppelt, da kann nichts passieren. Wir müssen auch gar kein Fahrzeug mit einem Antrieb ausstatten, weil wir haben ja das Seil und eine zentrale Antriebsstation. Sind dadurch auch recht energieeffizient, sind aber limitiert auf maximal zwei Fahrzeuge. Wo baut man diesen Spaß? Zum Beispiel in Zürich am Flughafen. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel ein Terminal, Das ist etwas außerhalb von dem Hauptterminal des Flughafens, das hier unten ist. Das heißt, es geht hier einmal unter dem Rollfeld durch. Und diese beiden Orte müssen quasi miteinander verbunden werden. Und das ist so ein klassischer People-Mover-Einsatz. Nicht alle People-Mover sind Standseilbahnen, aber manche Standseilbahnen sind People-Mover. Sieht man hier ganz schön. Also das ist die Fahrbahn, auf der diese Luftkissen quasi aufgebaut werden. Und dann kann man das Fahrzeug hier an diesem Seil in der Mitte ziehen. Und das ist, finde ich, ein sehr schöner Edge-Case von Seilbahntechnik. Übrigens auch die Dorfbahn in SRV ist, die meine Kindheit deutlich schöner gemacht hat.
Genau, wir haben bisher meistens Personen transportiert. Es geht mit Materialseilbahnen weiter, also wir sollten sie zumindest der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Man kann auch Materialien transportieren. Ein Beispiel, leider mittlerweile auch abgebaut. Es gab eine Materialseilbahn von Nussloch nach Leim, das ist im Bereich Heidelberg, wo entsprechend einfach Schüttgut aus dem Steinbruch transportiert worden ist. Da sieht man irgendwie einfach so ein bisschen was an Metall zusammengedengelt und dann hat man da so ganz viele Körbe quasi durch die Gegend fahren, die sich dann auch an der Endstation automatisch entleeren. Das ist so ein Use Case, den man häufig hat. Oder irgendwie so kleine, wirklich auch sehr, sehr einfach aufgebaute Bahnen mit einer Seilwinde, die in den Alpen Hütten versorgen etc. Das kann ich natürlich auch noch beliebig groß skalieren, aber das sind dann meistens wirklich Spezialanforderungen, Spezialbahnen etc. Das sind so die beiden häufigsten Use Cases im Bereich Materialseilbahn. Es gibt auch noch ein Funitel für Autos, aber das ist auch so eine totale Spezialanforderung. Leider haben wir von dem kein Bild gefunden, was wir verwenden dürfen. Stellt es euch einfach vor oder googelt mal danach.
Genau, das Ganze ist in Bratislava. Also wenn man VW-Auto-Funitel sucht, dann wird man das finden. Gibt es schöne Propaganda vom Hersteller dazu.
Ja. Genau, aber wer braucht das ganze Zeugs eigentlich? Wir haben einmal den Marktführer, die sogenannte Doppelmeier-Gruppe. Das ist das, wo wir eben in Vorarlberg angekommen sind, weshalb wir in Vorarlberg angekommen sind, mit Doppelmeier in Wolfurt, also wirklich sehr nah am Bodensee und Garaventa aus der Schweiz. Die haben noch haufenweise Vorgänger. Die sind eigentlich gerade so Marktführer, wenn man eine Seilbahn haben will, egal welcher Art. Also alles von dem, was wir bisher gezeigt haben, bauen die einem eigentlich. Das andere ist die Gruppe High Technology Industries. Ich habe heute erst gelernt, dass sie so heißen. Der Haupthersteller ist eigentlich Leitner Warpways aus Südtirol. Das ist so, glaube ich, auch der Hauptkonkurrent von Doppelmeier. Und dann gibt es noch die Firma Poma aus Frankreich und BMF aus der Ostschweiz. Auch die haben natürlich einen Haufen an Unternehmen in den letzten Jahrzehnten aufgekauft. Und auf eine besondere Bahn möchte ich hinaus. Also wir zeigen ja jetzt hier nicht so richtig, was die Innovationen sind. Aber eine Innovation von BMF möchte ich euch kurz vorstellen. Wir haben leider keine Bilder dabei, aber ich empfehle euch sehr, 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 dieses unten verlinkte YouTube-Video mal zu schauen. Man hat im Prinzip einmal in Flims war das, glaube ich, aus dem Vollen geschöpft, was so eine kuppelbare Bahn eigentlich kann. Also Abzweigungen gebaut, Abstellgleise gebaut, Wendeschleifen gebaut, in die Kabine für in der Station einen Motor eingebaut, einen intelligenten Dispo-Rechner, also sagen wir einen Dispo-Rechner eingebaut, damit man dann per Knopfdruck hingehen kann und sagen kann, ich möchte in dieser Kabine jetzt gerne zur Station X fahren und dann routet die über 10 Umwege, 2 Verzweigungen und so weiter oder versucht, dich dahin zu routen. Wie gesagt, schaut euch dieses Video mal an, das ist echt eine interessante Konstruktion. Ja.
Genau, wir vermuten, der Engineering-Auftrag war, schaut, hier ist eine Liste von Gadget-Bahnen, baut das alles in ein System ein.
Genau, aber wo wir jetzt schon bei den langsam unseriöseren Bahnen sind, kommen wir mal zu dem richtigen Teil. Urbane Seilbahn. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das hat auch sehr, sehr viele wirklich interessante Use Cases. Ich hoffe, ihr wart mittlerweile bei unserer Bordgastronomie. Use Case 1 von urbanen Seilbahnen. Verhinderung von Bahnstrecken. So eine Seilbahn eignet sich wirklich super. Besonders für die FDP, keine Ahnung warum. So eine Seilbahn eignet sich wirklich super, sie als Nebelkerze dazu zu zünden, irgendeine vielleicht sogar schon vorhandene Bahnstrecke nicht zu reaktivieren. Also in gewisser Weise sind Seilbahnen auch Wasserstoffautos des öffentlichen Verkehrs. Naja, es geht noch weiter. Stuttgart will auch eine Seilbahn, weiß aber noch nicht wo. Können wir aber, Also ich meine, als Karlsruherin mag ich ja Stuttgart besonders gerne. Ich habe aber eben bei der Vorbereitung dank unseres Heralds gelernt, dass es auch in Österreich geht. Irgendwas mit Koalitionsvertrag und ja, ihr kriegt ja schon eure Seilbahn, aber dann ist es vielleicht doch nicht so einfach und wo lang und wie und warum eigentlich und bringt es uns eigentlich, was ist scheinbar auch nicht so ganz klar. Also ich blicke ehrlich gesagt gerade nicht vor, ich habe ganz viele interessante Grafiken gesehen, als ich eben danach recherchiert habe, aber ja. Dann der wichtige Use Case, also der wirklich wichtige, es ist irgendeine Gartenschau in der Stadt oder Olympia oder Expo. Man sieht hier die ILA-Seilbahn in Berlin. Ich habe mal ausgerechnet vorhin, seit 2011 gab es internationale Gartenschauen und Bundesgartenschauen in Deutschland. Ich glaube, 3 Stück mit Seilbahn und 4 ohne Seilbahn. Das kann man noch verbessern.
Ich finde, das ist sehr ausbaufähig, denn diese Bahnen, wenn sie dann irgendwann nicht mehr gebraucht werden, gehen meistens in unseren Lieblingsskiort in Österreich.
Nee, nicht in den, der kann sich neue Bahnen leisten, in den anderen nebendran.
Ja, die Nachbargebiete, die auch im Lift verbunden
sind. Genau, also ich habe für wenige Monate sehr viel Personen, habe einen kontinuierlichen Andrang. Über das Gelände schweben ist eine Attraktion. Ich kann den ganzen Blumen schön von oben begutachten. Kann schnell gebaut, aber auch schnell wieder abgebaut werden. Und außer so ein paar Stützenfundamente muss ich eigentlich nichts machen. Wir kommen mit Koblenz. Koblenz ist tatsächlich eines der ersten Beispiele von so einer Buga-Seilbahn. Die Koblenzer Seilbahn ist nämlich ein Produkt der Bundesgartenschau 2011. Genau, die steht tatsächlich noch, weil man sie so gut fand. Und dann gab es noch große Diskussionen, weil es gibt das UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wenn nicht, ihr wisst, was ich meine. Und das hat eigentlich gesagt, diese Seilbahn stört das Welterbe. Und dann hat man irgendwie mit ganz vielen politischen Tricksereien, die man sich, glaube ich, auch in Tirol abgeschaut hat, hinbekommen, dass die UNESCO gesagt hat, okay, doch, die Seilbahn kann erstmal stehen bleiben. Und jetzt steht sie da. Wenn morgen jemand Lust hat, fahrt einmal Seilbahn über den Rhein aus der Innenstadt nach Ehrenbreitstein und zurück. Genau. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für Gartenschauen, sondern auch für Expo-Veranstaltungen.
Richtig. Also zum Beispiel hier in Lissabon. Ich sehe da jetzt kein Hindernis, keinen Grund, warum man die Seilbahn gebraucht hätte. Aber sie ist da. Sie hat dafür gesorgt, dass ich 10 Euro mehr in dieser Stadt gelassen habe. Von daher hat sie, glaube ich, ihren Job erfüllt oder so. Boris Johnson wollte das gerne auch haben. Drum hat auch London eine Seilbahn, die hat auch nach Olympia, glaube ich, eher negativen Verkehrswert. So, und jetzt werden wir nochmal ganz kurz seriös, weil, ja, es gibt auch Anwendungsfälle von urbanen Seilbahnen, die funktionieren.
Es gibt auch hügelige Städte, die nicht Stuttgart sind. Und, naja,
ja. Genau, zum Beispiel in Toulouse hat man das gebaut. Das ist hier einmal die Trasse, die tatsächlich gebaut wurde. Also man hat hier eine U-Bahn-Station auf einem Universitätscampus. Daneben das Uniklinikum, was aber ein bisschen am Berg liegt, wenn man hier schaut. Das ist quasi hier oben. Und auf der anderen Seite ein Industriegebiet und Parkplätze und was weiß ich nicht alles. Oder als anderes Beispiel in La Paz in Bolivien haben wir hier ein Hochplateau und dann hier unten einen Talkessel und das ist quasi alles am Hang und alles schwierig begehbares oder schwierig bebaubares Gelände. Und dann kann so eine Seilbahn tatsächlich auch mal funktionieren und mehr als nur Buga Express sein. Gleiches Problem in Paris. Die haben sich einfach dazu entschieden, dass es zu lange und zu aufwendig wäre, hier eine Metrolinie zu bauen, weil sie hier über eine Autobahn müssten, über eine Bahnstrecke müssten. Hier sind ein paar Wohnhäuser, die sie nicht aus dem Weg bekommen haben. Und dementsprechend haben sie das eben als Seilbahn ausgeführt. Ja, sieht dann so aus. Hat leider geregnet und die haben leider keine aufmachbaren Fenster. Ja. Aber das bringt uns zur Technik von urbanen Seilbahnen. Und da gibt es eigentlich gar nicht viel zu erzählen, weil man hat einfach das Standardpaket Seilbahn aus den Alpen genommen und hat es in der Stadt wieder aufgebaut. Hat andere Sitze reingelegt, getan und das war's. Wichtig natürlich, wir haben jetzt ein Fahrgastinformationssystem. Das brauchen Skifahrer nicht, die wissen meistens, wann sie aussteigen müssen. Aber wer schon mal in Frankreich Zug gefahren ist, hat sich an den Service gewöhnt, dass man immer darüber informiert wird, wann die Türen schließen und öffnen. Das wollen wir auch in der Seilbahn nicht vermissen. Gleichzeitig Thema Sicherheit. In den Städten ist man deutlich mehr darauf bedacht, dass Leute sich Hilfe holen können, wenn sie in irgendwelchen shady Situationen sind oder auch Thema sich festhalten können und so weiter. Deswegen haben wir hier eingebaute Haltegriffe, die haben wir in den Bergen meistens nicht. Hier zwischen den Sitzen, wir haben hier einen Notrufknopf, wir haben meistens eine Videoüberwachung. Wir sehen auch unten, es ist quasi ein Platz markiert für Rollstühle. Die Tür ist breit genug, dass man mit dem Rollstuhl nochmal reinkommt, weil das Thema Barrierefreiheit ist eben beim doch deutlich wichtiger. Ebenerdigkeit und Rollstuhltauglichkeit sind bei Kabinenseilbahnen seit den letzten 20 Jahren ungefähr Standard. Also wir haben eigentlich immer einen ebenerdigen Einstieg. Sesselbahnen und Schlepplüfte sind jetzt eher nicht so nützlich für den urbanen Raum, deswegen ist das auch kein Thema. Alles, was darüber hinausgeht, was zum Thema, keine Ahnung, taktiles Leitsystem angeht, was das Thema Gehörlose und Hörgerätschleifen und weiß ich nicht, was alles angeht, das ist nicht standardisiert. Das hängt davon ab, was man eben lokal bestellt und haben möchte, ist aber eigentlich kein Problem, etwas einzubauen. So, eine wichtige urbane Problematik, die wir noch angehen müssen, ist Not Above My Backyard. Dieses wunderschöne Bild stammt aus Brest. Dort hat man die Hälfte der Gondel mit einer Milchglasfolie beklebt, weil sich irgendwelche Anwohner beschwert haben, dass man ihnen sonst in die Dusche schauen könnte oder ähnliches. Ist tatsächlich ein großes Problem, was häufig verwendet wird, um solche Projekte dann eben auch zu beenden oder zu verlangsamen. Eigentlich sollte das ganz fancy gehen, dass es nur im falschen Moment sozusagen abschaltet und man dann nicht kurz nicht schauen kann. Schien bei meiner Erkundung dort nicht ganz ausgereift.
Genau. Genau. Kommen wir zur Systemsicherheit. Also was ist eigentlich die Sicherheitsvorkehrung in Seilbahn? Wir müssen hier nochmal kurz ernst werden zum Vorfall in Engelberg. Am 18. April ist in Engelberg leider eine Kabine, der vom Express Trübsee stand, abgestürzt mit einem Todesopfer. Wir haben den Talk hier vorher geplant und eingereicht. Auf Basis der gesicherten Erkenntnisse gehen wir da auch nochmal drauf ein. Wir hatten eigentlich geplant, noch einiges mehr in dem Bereich also Sicherheitsmanagement, Kultur und so weiter zu machen, da in dem Bereich, gerade auch in Bezug auf diesen Vorfall, es einige aktuelle Diskussionen, Ermittlungen und so weiter gibt, werden wir darauf verzichten. Statistisch gesehen bleiben Seilbahnen ein sehr sicheres Verkehrsmittel, nur gerade aufgrund dieses aktuellen, wenige Wochen zurückliegenden Vorfalls müssen wir das hier entsprechend mit Augenmaß behandeln. Was sind denn so Fälle, was ich ein Sicherheitsproblem haben kann? So, der erste Fall ist, mein Antrieb ist kaputt, das Getriebe hat einen Schaden, ich stehe da jetzt erstmal, kann mich nicht mehr bewegen. Wenn die Bahn mechanisch in Ordnung ist, kann ich mit einem Dieselnotantrieb, das ist hier in diesem Beispiel der rechte, also der linke ist der Hauptantrieb, der rechte ist der Notantrieb, direkt mit einem Zahnrad in die Antriebsscheibe eingreifen und quasi noch diese Bahn leer fahren, wenn halt der Hauptantrieb nicht mehr zur Verfügung steht. Stromausfall, Getriebe kaputt, solche Fälle. Der zweite Fall ist natürlich, ich muss bremsen. Da gibt es in der Regel die Betriebs- und die Sicherheitsbremse. Die Betriebsbremse wirkt auf den ganzen Antriebsstrang, also teilweise auch noch vor dem Getriebe. Die Sicherheitsbremse, das ist hier hinten dieses rote Bauteil, was auf die Seilscheibe wirkt. Das ist übrigens auch die Schauinslandbahn. Dieses rote Bauteil wirkt quasi, presst direkt auf die Seilscheibe, die hier das Zugseil befördert, und dann steht das Ding. Also wenn irgendein Sicherheitsmechanismus anspricht, kann diese Sicherheitsbremse wirklich in kürzester Zeit die Bahn zum Stehen bringen. Das merkt man dann auch durch entsprechend starke Schwingungen etc. Ich habe natürlich das Problem äußere Einflüsse, so Unfälle kann ich nie ganz ausschließen. Ich kann einen Baum haben, der auf so ein Seil führt, je nach Trassierung ist das was einfach ein realistisches Risiko ist. Ich habe tatsächlich auch öfter mal Probleme mit der Luftfahrt. Da gibt es sowohl bezüglich Flugzeuge, die kollidieren, als auch bezüglich Hubschrauber oder Lasten von Hubschraubern leider auch in der jüngeren Vergangenheit einige Vorfälle, beispielsweise auch in den österreichischen Alpen, wo es da entsprechend schwere Unfälle gab. Ja, das sind halt so die klassischen äußeren Einflüsse. Anderes Thema, wir haben schon ein bisschen angesprochen, ist der Wind.
Genau, wir haben ja schon besprochen, wie wir dem begegnen können bezüglich der Bauart der Seilbahn. Aber nochmal zur Wiederholung. Das Problem bei Seilbahnen ist oft, sie sind systembedingt exponiert. Wir haben hohe Türme, die also immer schon windanfällig sind. Wir sind oft in den Bergen, wo der Wind noch mal ein bisschen mehr weht. Und wir haben ein schwingungsanfälliges System, weil wir ja nicht wie eine Bahnstrecke oder eine Straße quasi dauerhaft fest verbunden sind, sondern wir hängen ja da irgendwo in der Luft. Und das Seil muss ja flexibel sein, damit die Anlage funktioniert. Was für Gefahren entstehen jetzt daraus? Es kann sein, dass durch den Wind die Fahrbetriebsmittel quer zur Fahrrichtung ausgelenkt werden und dann, wenn das zu stark wirkt, können sie mit den Stützen kollidieren, können sie mit den Stationsgebäuden kollidieren. Es kann auch passieren, dass das Seil aus der Fahrbahn, quasi von den Rollen, auf denen es eigentlich läuft, herausgerissen wird. Was können wir dagegen tun? Wie gesagt, wir können 3S-Bahnen, Funitel bauen, die da weniger anfällig sind, und wir können die Bahn anhalten. Wenn die Bahn steht, dann ist zumindest die Chance, dass wir mit der Gondel noch gegen etwas gegenfahren, wenn sie schwingen, nicht mehr so groß. Seilentgleisungen können wir auch verhindern, indem wir hier solche Fangschuhe haben. Die sind Standard an jeder einzelnen Seilbahnstütze. In dem Fall ist es eine Niederhalterstütze, das heißt, das Seil wird nach unten gedrückt, deswegen sind die oben angebaut. Normalerweise sind sie dann eben unten. Hier drin ist noch so ein kleiner Stift. Wenn jetzt dieses Seil also aus der Führung rausgeraten würde, dann würde es gegen diesen Fangschuh gedrückt werden, dadurch diesen Stift umknicken und dadurch würde eine Schnellbremsung bei der Bahn ausgelöst werden. Ein weiterer kritischer Punkt sind die Klemmen. Wir haben darüber gesprochen, wir lösen die Gondel vom Seil und klemmen sie wieder drauf. Und das ist ja ein rein mechanischer Prozess, der immer bei jedem Mal, dass wir mit so einer Gondel rausfahren, passiert. Die Klemmkraft ist deutlich höher, als sie sein müsste. Es gibt einen hohen Sicherheitsfaktor. Und bei jedem Verlassen der Station wird das einmal geprüft, ob diese Klemmkraft auch tatsächlich erreicht ist. Das ist quasi ein Prozess, der wird gemessen. Und wenn das nicht erreicht wäre, reicht die Zeit noch aus, um die Bahn anzuhalten, bevor die Gondel quasi die Station verlässt. Das Problem an der Sache ist aber, es gibt auch Fälle, wo es sicherer ist, wenn diese Klemme versagt. Das heißt, wenn diese Bahn tatsächlich festhängt, dann wollen wir, dass nur eine Gondel abstürzt und nicht die Stütze umgerissen wird und alle abstürzen. Und das bringt uns wieder zu Engelberg. Wir wissen, dass es an dem Tag sehr windig war. Manche Gebiete hatten den Betrieb schon eingestellt. Auch in Engelberg sollte das gerade passieren. Und in dem Moment ist das dann aber passiert, dass eine Gondel sich so aufgeschwungen hat, sich verhakt hat und abgestürzt ist. Hier haben wir noch ein Bild, das ist eine ganz andere Bahn, hat nichts damit zu tun, aber man sieht hier das Problem, hier ist dieser Federstab, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und wenn sich jetzt die Gondel quasi durch eine Schwingung so bewegt, dass dieser Federstab unter dem Seil ist, dann trifft quasi dieser Federstab genau da auf die Stütze, wo diese Rollen sind, und dann verklemmt sich das System und dann passiert genau das, was ich gerade beschrieben habe. Und das ist nach dem aktuellen Kenntnisstand genau, was in Engelberg eben auch geschehen ist.
Genau, ein weiteres Risiko ist in gewisser Art und Weise der Seilriss. Trag- und Förderseil sind ja unproblematisch. Die kann ich quasi durchgehend prüfen, auch magnetinduktiv. Ich kann in das Seil reingucken, wie es dem Seil geht, wie viele Drahtbrüche es gibt. Ein paar sind immer okay, da ist es Reserve drin und so weiter. Das Problem ist das Zugseil und da die Schwachstelle der Verankerung am Laufwerk. Ich habe nochmal das Bild von eben genommen. Hier sieht man das Zugseil, wie es quasi am Laufwerk fest ist. Das Ganze macht man häufig mit einem sogenannten Vergusskegel. Das sind hier mal die Vergusskegel der Predigtstuhlbahn in Bad Reichenhall. Man fächert es quasi auf, man gießt es mit Metall oder neuerdings mit irgendwie heißkleberartigem Zeug aus, wenn da eine Faser drin ist. Die Faser überlebt das flüssige Metall nämlich nicht und hängt sie dann da ein. Und gerade so hier diese Stelle, wo der Übergang von dem festen Metall, mit dem es quasi eingehängt ist, ist, die kann ich schlecht prüfen. Also da komme ich nicht mit einer magnetinduktiven Messung dran oder so. Deswegen gibt es die sogenannten Fangbremsen, die, wenn das Seil quasi weg ist oder die Seilspannung weg ist, die Gondel notfallmäßig bremsen sollen. Die ETH Zürich hat das 1988 in Sölden mit der alten Geislachkugelbahn mal ausprobiert und einen Ausschnitt davon wollen wir uns jetzt mal angucken. Videoqualität, wie gesagt, ist von 1988, aber das Zugseil wird quasi abgeschnitten. Die Bahn fährt erstmal normal, kurz nach der Stütze wird quasi das Zugseil getrennt und man sieht, wie die Kabine dann erstmal kurz schwerelos wird, dann die Fangbremse greift und wirklich mit richtig viel Energie diese Bahn versucht, an dem Tragseil ja, fest zu klemmen. Ich spule noch mal kurz ein bisschen vor. zu diesem Abschnitt hier. Da sieht man das nochmal aus einer anderen Perspektive, damit halt zumindest nicht die Kabine ungebremst irgendwo gegen fährt oder abstürzt oder so. Also diese Sicherheitsmechanismen, gerade bei Pendelbahnen, gibt es an der Stelle hier, merkt man auch, was da für eine Energie drin ist und so weiter. Genau, schaut euch das komplette Video gerne auf YouTube an, ist auch hier nochmal verlinkt, unter Fangbremsen findet man das auch. Wir sind so langsam am Ende angekommen. Euch interessiert das Ganze, so ein paar Empfehlungen, wo man mal nachgucken kann. Es gibt eine Seilbahndatenbank, die recht gut sortiert ist. Es gibt eine Seite, die sich nochmal wirklich im Detail mit diesen Kuppelbahnklemmen beschäftigt. Auf YouTube, Seilbahn.tv, schaut euch unbedingt dieses Warp-Taxi-Video an, das ist sehr gut. Und natürlich die YouTube-Videos und Dokus der Hersteller, zum Beispiel Schilte und Möhren von Garaventa, was wir eben hatten. Damit sind wir eigentlich am Ende. Benutzt bitte den vorhergesehenen Ausstieg aus der Station. Am Ende noch, wir haben ja gelernt, Seilbahnen haben auch Fahrgastinformationen, Informationen zu ihren Anschlüssen.
Genau. Sie haben Anschluss an das Reiseninformationen Q&A heute mit Reparatur im Recording. Dazu noch ein Hinweis, im DB-Navigator werden Seilbahnen als Straßenbahnen geführt. Also, damit ihr auch immer wisst, wonach ihr suchen müsst. Genau. Super. Das war's von uns.
Vielen Dank. Und wir machen. Dankeschön. Zwei schnelle Fragen mit kurzen Antworten.
Das Content-Team hat gesagt, wir dürfen 10 Minuten überziehen, aber.
Also wenn ihr mir am Mittwoch gesagt hättet, in Zürich am Flughafen gibt es eine Luftkissenseilbahn im Tunnel, da hätte ich gesagt, naja klar, April, ja, 1. April. Warum hat man die nicht einfach auf Schienen gebaut?
Das ist eine gute Frage. Man braucht weniger Bauraum dafür, weil Luftkissen quasi weniger Platz einnehmen. Man hat keinen Verschleiß, weil man keine Reibung hat. Das sind so die klassischen Vorteile. Ist aber ein echt seltenes System, ehrlich gesagt.
Wie oft müssen die Seilen getauscht werden und was ist die Maximaldistanz zwischen Stützen?
Also es kommt ganz drauf an. Bei so einem Funitel, wo quasi jedes das Seil zweimal hoch, zweimal runter geht, sehr, sehr häufig. Bei der Predigtstuhlbahn, war es die Predigtstuhlbahn? Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder die Schauinslandbahn, also so eine alte Zweiseilbahn, die haben teilweise noch ihre originalen 80 Jahre alten Tragseile drauf. So ein Zugseil tauscht man, oder so ein Förderseil tauscht man schon recht regelmäßig. Die Seilbahn Koblenz hat beispielsweise dieses Frühjahr ein neues bekommen. Die ist jetzt so ungefähr 15 Jahre alt. Ich weiß allerdings nicht, ob das ihr erstes neues ist. So, es kommt drauf an, aber alle paar Jahre in der Regel schon. Oder man versetzt es zumindest ein Stück, dass andere Teile belastet werden im Fall von Tragseilen.
Und zum zweiten Teil der Frage noch, es gibt zum Beispiel die Peak-to-Peak-Gondola in Whistler in Kanada, die hat ein Spannfeld von 3 Kilometern. Das ist ungefähr das Größte in der Richtung, was es so gibt.
Meine Frage ist noch, was für eine elektrische Leistung zieht denn so eine Bahn?
Das habe ich tatsächlich gerade nicht im Kopf, du? Größenordnung 1-2 Megawatt.
Man muss aber auch überlegen, die sind ja relativ in Balance. Ich muss nur den Unterschied und die Reibungsverluste, gerade bei so einer Umlaufbahn, ausgleichen, weil der Rest quasi berg- und talwärts in Balance ist.
Genau, also das bezieht sich auf die Nennleistung der Bahn, nicht unbedingt auf den momentanen Verbrauch, der kann deutlich niedriger sein.
Vielen Dank für den super interessanten Vortrag. Erinnerte mich jetzt ganz stark an die Seilbahn in Bozen, die von sich selber sagt, sie sind sehr stolz drauf, dass sie die mit Abstand größten Abstände zwischen den Masten haben, von über 1 Kilometer. Die hat eine sehr große Gondel. Und was mich jetzt wundert, ist die Frage, wie machen die das? In der Gondel nimmst du überhaupt gar keine Schwingung wahr. Also auch nicht, wenn du wirklich darauf achtest, vollkommen schwingungsfrei. Wie machen die das? Kennt ihr das Ding?
Ist das eine 3S-Bahn?
Das ist eine 3S-Bahn, ja. Ich kann das Prinzip jetzt nicht einordnen, weil ich nicht vorher in dem Fall in eurem wunderbaren Vortrag war, aber es ist eine ausgesprochen interessante Technikdemonstration. Das ist Rocket Science, da ist alles von dem drin, was ihr eben beschrieben habt, die gesamte Technik, es ist wirklich super interessant, aber diese riesigen Gondeln schwanken null bei Abständen von über 1 Kilometer. Wie machen die das?
Da gibt es sehr viel was da investiert wird an Forschungsarbeit, eben weil es so ein riesiger Komfortfaktor ist. Man hat gesehen, dass die Federungen wurden immer besser. Es gibt oft jetzt mittlerweile Schwingungsdämpfer, die bewusst eingesetzt werden, um diese Stützenüberfahrten abzudämpfen. Also müsste man sich im Detail anschauen, aber in der Regel ist es einfach mechanische Schwingungsdämpfung.
Gut, und damit sind wir jetzt auch am... Eine noch? Machen wir noch eine?
Gerne.
Maruda ist eh noch nicht da. Machen wir noch eine.
Vielen, vielen Dank. Einerseits bezüglich Urban Seilbahnen, Medellin, große Empfehlung, weil die eben auch über einen großen Teil der Stadt drüber geht und die Privacy-Frage stellt sich dort wirklich massiv. Und das Zweite, ihr habt sehr viel über österreichische Seilbahnen gesprochen. Habt ihr irgendwie eine Erklärung dafür, wieso gerade in Österreich die Seilbahnbetriebe so viel Lobbymacht haben? Die entscheiden ganz oft nicht nur über die Seilbahn selber, sondern über alles, was in dem Ort und Umgebung passiert. Sind die so teuer, dass die deswegen den ganzen Tourismus in der Hand haben? Oder gibt es andere Gründe, wieso Tiroler Seilbahnen so mächtig sind?
Also zum zweiten Thema, bestimmt sehr viel Tradition. Das hängt ja sehr eng mit dem Tourismus zusammen. Ich kann jetzt als Baden-Württembergerin schlecht erklären, wie Tirol funktioniert. Da würde ich vielleicht in Richtung Metalab oder den Wienern allgemein mal gucken, ob die mal eine neutrale Erklärung how to Tiroler Politik machen können. Genau, aber das ist halt wirklich einfach Tourismus. Da liegt sehr, sehr viel im Tourismus. Sonst gibt es im Paznauntal jetzt nicht allzu viel. Und dementsprechend die Wichtigkeit der Seilbahn Unternehmen, wo dann am Ende alles zusammenläuft.
Genau. Ja. Das ist vielleicht zur Einordnung. Ein Drittel der Tiroler Wirtschaftsleistung hängt direkt vom Tourismus ab. In den einzelnen Tälern ist es umso mehr und entsprechend groß ist die Lobby.
Gut, dann sind wir jetzt wirklich am Ende der Zeit. Ich würde sagen, stellt euch jetzt vor, euer ICE ist pünktlich angekommen und ihr applaudiert jetzt dem Zugfahrer und daher bitte einen ganz, ganz großen Applaus für Tim, Tina und Vanessa. Danke. Okay.